Sollte man jetzt doch langsam anfangen. Das ist ja der dritte, glaube ich, nicht? Der 3. Februar. Oder wann haben wir den Test? Ja, 9. Februar, nicht? Da ist der Test und man sollte doch zusehen, dass man sich langsam vorbereitet. Die wissen wir, ne? Rieder plus die Seiten 45 bis 56 von kultureller Bedingung kognitiver Entwicklung und den Rieder. Sind dazu Fragen zu der Art der Vorbereitung? Müssen Sie einfach sorgfältig lesen und sich sorgfältig erarbeiten. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, der aber auch begrenzt ist. Nicht? Es sind ja eben zwei kurze Textsammlungen mit einem Umfang von, weiß ich nicht, 300 Seiten vielleicht insgesamt. Und das muss man sich schon erarbeiten. Wer dann noch in der Vorlesung zugehört hat, müsste den Test nach menschlichem Ermessen bestehen. Also die Chancen sind recht hoch. Was machen wir für den Fall, dass jemand durchfällt? Das war, glaube ich, Ihre Frage. Ist dasselbe. Die Textsammlung und die Vorlesung sind ja inhaltlich identisch. Die Zugrundelegung der Texte dient nur dazu, dass man sich leichter vorbereiten kann. Das heißt, wenn jemand die Vorlesung komplett besucht hat, würde er diesen Test auch bestehen können. Nicht? Aber diese Texte erleichtern die Vorbereitung und das Bestehen des Textes, weil ein Text immer ganz einfach leichter ist als Vorbereitungsmaterial, denn ein mündlicher Vortrag, einen mündlichen Vortrag in eine Prüfungsfrage und eine richtige Antwort darauf umzumünzen, ist ja viel schwieriger als ein feststehender Text als Vorbereitungsmasse. Nicht? Ich würde sagen, Sie brauchen dafür für die Vorbereitung, sollten Sie die Texte bis jetzt noch nicht gelesen haben, 4 bis 5 Tage. Das müsste genügen. Und die Fragen sind ja auch entsprechend. Nicht? Das ist ja jetzt keine Abschlussklausur, sondern eben ein Test im Rahmen eines Seminars. Und die Fragen sind auch entsprechend. Das heißt, wer sich halt darauf vorbereitet hat, müsste das nach menschlichem Ermessen auch bestehen. So, Thema Religion heute. Und in der nächsten Woche aristotelische Philosophie und dann Entstehung des neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Denkens und dann Moderne. Schluss. Also die nächsten 4 Sitzungen behandeln diese 4 Themen: Religion, aristotelische Philosophie, Entstehung des neuzeitlichen Denkens, moderne Gesellschaft. Und das ist auch logisch aufgebaut. Religion deshalb heute, weil es unmöglich ist, das Weltbild der vorindustriellen Völker ohne Religion zu verstehen. Das Weltbild der vormodernen Völker ist Religion. Das ist ein religiöses Weltbild und es ist nichts anderes als ein religiöses Weltbild. Und deswegen ist Religiosität hier von ausschlaggebender Bedeutung. Die Religion in der vormodernen Gesellschaft hat aber einen anderen Charakter als die Religion in der modernen Gesellschaft. Es ist bei ihr alles ausgeprägter, alles eindeutiger, alles grundlegender und alles wichtiger. Also die Religion in der modernen Gesellschaft ist demgegenüber blass, schwach und eingegrenzt, auf bestimmte Lebensbereiche, auf bestimmte Fragestellungen eingegrenzt. Aber sie ist etwas, was oberhalb der Sphäre des empirischen Daseins stattfindet. Während in der vormodernen Gesellschaft ist auch das empirische Dasein, ist auch die empirische Natur von vornherein religiös konzipiert. Und von daher hat die Religion in der vormodernen Gesellschaft einen viel, viel größeren Stellenwert, als in der modernen Gesellschaft. Das schließt unmittelbar an unsere Betrachtung über die Natur, das Naturverständnis an. Warum? Wir haben ja gesagt, dass in der vormodernen Gesellschaft es keine Naturgesetze im neuzeitlichen Sinne gibt, beziehungsweise kein Verständnis von Naturgesetzen. Und deswegen nicht, weil die Natur in der Neuzeit verstanden wird als ein Zusammenspiel empirischer, kausaler Phänomene von Dingen, die aufeinander reagieren. Dinge reagieren aufeinander. Und das ist die Basis für Naturgesetze. Nicht? Wenn Dinge aufeinander reagieren, absichtslos, intentionslos, einfach weil sie da sind und weil sie in dem Zusammenspiel aufeinander reagieren, dann ist das die Basis für die Geltung von Naturgesetzen. Denn die Naturgesetze beschreiben nämlich nichts anderes als die Regelmäßigkeiten, die man feststellen kann, wenn Dinge aufeinander reagieren. Und deswegen unterscheiden wir in der Moderne zwischen Naturgesetzen und Moralgesetzen. Wir sagen, Naturgesetze haben mit Moralgesetzen nichts zu tun. Und es ist einfach ein Zufall, dass man beides als Gesetze bezeichnet, Natur- und Moralgesetze oder Naturphänomene und moralisches Handeln. Wir würden nicht auf den Gedanken kommen, dass man dies unter einen Hut fassen kann, weil moralisches Handeln folgt aus Intentionen, aus Absichten, aber die Naturphänomene folgen nicht aus Intentionen, aus Absichten, sondern aus Reaktionsweisen von Dingen, die aufeinander einwirken. Aber in der Vormoderne unterscheidet man nicht zwischen Naturgesetzen und Moralgesetzen. Da sind Naturgesetze immer auch Moralgesetze und Moralgesetze sind immer auch Naturgesetze. Das heißt, Natur und Moral werden miteinander konfundiert, also miteinander vermengt. Warum? Weil man die Natur als ein Konzert von Lebewesen versteht, die alle nach Absichten handeln. Die Bäume handeln aufgrund von Absichten, die Flüsse handeln aufgrund von Absichten, die Sterne handeln aufgrund von Absichten. Die Naturphänomene handeln als Personen. Und wenn Naturphänomene genauso wie Menschen als Personen handeln, dann handeln natürlich sowohl Naturdinge als auch menschliche Personen nach Maßgabe von Moralgesetzen. Sie gehorchen einem Regiment. Sie gehorchen einer göttlichen Ordnung, sowohl die Naturphänomene als auch die Menschen. Und deswegen gibt es keinen Unterschied zwischen Naturgesetzen und Moralgesetzen. Und man versteht Naturgesetze anders als wir heute, sondern man versteht sie eben als Gebote und Befehle eines göttlichen Herrschers oder eines irdischen Herrschers, zum Beispiel des Pharaos oder des Gottkönigs, der der Natur gebietet, sich so zu verhalten, wie er sich das vorstellt. Der chinesische Kaiser oder der ägyptische Pharao erteilt den Sternen die entsprechenden Befehle, sich so zu bewegen, wie er sich das vorstellt. Er gebietet der Natur. Und daher gibt es keinen Unterschied zwischen Moral und Natur, zwischen Gesellschaft und Natur, zwischen Naturregelmäßigkeiten und dem Gehorsam von Untertanen. Man versteht die Natur als ein Konzert von Lebewesen, die sich einer göttlichen Ordnung unterstellen. Und vor diesem Hintergrund muss man die Religion verstehen. Denn der Kosmos, das Universum, oder für diese Zeit muss man schon sagen, der Kosmos, wird geschaffen, erhalten, geordnet und befehligt von den Göttern. Die Götter sind die Herren des Kosmos. So wie der König der Herr des Staates ist, so sind die Götter die Befehlshaber der kosmischen Ordnung. Die Götter befehlen den Phänomenen, was sie tun sollen. Den Flüssen, den Bergen, den Sternen, der Landschaft, den Feldern, den Wäldern. Die Götter befehlen diesen Phänomenen, was sie tun sollen. Das ist ganz wortwörtlich zu verstehen. Die Naturphänomene müssen also dazu gebracht werden, ihre Aufgaben zu erfüllen und den Göttern zu gehorchen. Da die Naturphänomene intentional handeln, könnten sie sich ja auch im Prinzip verweigern. Das machen sie ja auch. Die Astronomen des Mittelalters stellen immer wieder fest, dass die Planeten sich in andere Richtungen bewegen. Das tun sie ja tatsächlich nach unserem Augenschein. Also ergibt sich das ja aus den Bewegungen der Planeten, dass sie tatsächlich Rückwärtsbewegungen haben, wenn man also nur nach dem Mikroskop, nach dem Teleskop vorgehen würde. Und die Astronomen des Mittelalters haben gesagt, siehste, die Planeten rebellieren mal wieder. Also müssen wir hier neue Gebote und Gesetze erlassen, um die Planeten dazu zu bringen, sich wieder ordnungsgemäß einzureihen in den Reigen der gehorsamen Untertanen. Das ist so ganz konkret zu verstehen, so wie ein Feldherr eben den Soldaten die Befehle erteilt, dass sie marschieren sollen. Nicht? Personen können sich ja verweigern. Wenn Naturdinge Personen sind, die sich Moralgesetzen unterstellen, können sich auch den Moralgesetzen verweigern. So wie eben Soldaten, die zu viel getrunken haben, zu feige sind, in die Schlacht zu ziehen. Das ist ganz konkret zu verstehen, in diesem Sinne. Und die Aufgabe der Religion ist es, sicherzustellen, dass die Sterne und die Felder und die Wälder und die Flüsse ihren Aufgaben nachkommen und eben nicht wie betrunkene Soldaten sich verweigern. Die Sonne kann sich verfinstern, der Regen kann ausbleiben, die Saat nicht aufgehen. Also ist das Leben und der Kosmos in ständiger Gefahr vor Aufruhr der Elemente und vor Weltuntergang. Die Götter müssen also gnädig gestimmt werden, es müssen ihnen Opfer gebracht werden, damit sie ihre Aufsichts- und Regulierungsfunktionen im Dienste der Menschen wahrnehmen. Also, wenn die Menschen wollen, dass der Kosmos funktioniert, dann müssen sie die Götter zwingen, sie dazu bringen, dafür zu sorgen, dass der Kosmos funktioniert. Das ist die Aufgabe der Religion. Die Religion dient der Bestandserhaltung des Kosmos, so wie die Befehle eines Feldherrn dazu dienen, dass die Armee in den Krieg schreitet. Die Götter verlangen nach Verehrung und Opfern, insofern sind sie auf die Menschen angewiesen. Die Stellung der Menschen ist also keineswegs niedrig, was man auch daran erkennen kann, dass sie die Elemente, Phänomene und Regelmäßigkeiten der Natur nicht nur über die Götter erreichen, sondern auch direkt auf sie einwirken können, weil der große Zauberer, der große Magier, auch heute noch in Indien oder Afrika, kann natürlich selbst das auch, was die Götter können. Der kann also auch den Naturphänomenen gebieten und ihnen Befehle erteilen. Der Mensch kann also einmal als Magier auf die Natur einwirken und sie zwingen, und er kann aber auch auf die Natur einwirken, indem er die Götter als Mittelspersonen instrumentalisiert, indem er ihnen Opfer und Verehrung zuteil kommen lässt, damit sie diese Aufgabe wahrnehmen. Ob die Menschen nun direkt oder über die Götter versuchen, den Kosmos zu erhalten und zu stabilisieren, in jedem Falle sind menschliche Aktivitäten religiöser und magischer Natur für den Weltlauf unerlässlich. Ohne menschliches Zutun ist der Kosmos in Gefahr. Dies verwundert nicht, haben doch die Götter den Kosmos zur eigenen Freude und zum Wohle der Menschen geschaffen. Die Menschen müssen den Göttern dankbar sein, sonst verlieren diese das Interesse, den Kosmos zu stabilisieren. Ganz konkret, werden die religiösen Rituale nicht ausgeführt, wird den Göttern nicht die ihnen zukommende Verehrung und die Opfermasse bereitgestellt, würde der Kosmos untergehen, weil die Naturphänomene als Personen sich verweigern würden. Sie hätten kein Interesse, sich für den Menschen einzusetzen. Die Flüsse würden nicht mehr fließen, die Sonne würde nicht mehr scheinen, der Mond würde nicht mehr scheinen, die Felder würden nicht mehr fruchtbar sein, die Berge würden ihre Aufgaben nicht erfüllen und so weiter. Die Elemente erbringen ihre Leistungen nur, wenn sie dazu motiviert werden, gezwungen oder und gebeten werden, diese Aufgaben zu erfüllen. Und die Menschen in den religiösen Ritualen, in den Opfern, in den Gebeten, motivieren in diesen Akten die Götter dazu, diese Aufgaben wahrzunehmen. Und deswegen funktioniert der Kosmos. Mit anderen Worten, also um das mal auf Deutsch oder in unsere Sprache zu übersetzen, würden die Menschen nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, würde der Kosmos kollabieren. Das Weltall würde verschwinden. So muss man die Religion der primitiven Naturvölker verstehen und der archaischen Hochkulturen verstehen. So wortwörtlich. Und jetzt können Sie an dieser Aussage feststellen, was ich meine, als ich vorhin davon gesprochen habe, dass die Religion in der Vormoderne einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns heute. Man hat gesagt, ohne diese Riten funktioniert der Kosmos gar nicht. Der Kosmos ist abhängig von den Opfern, sonst geht er kaputt. Und darauf würde heute kein Christ kommen. Ich, also kein moderner Christ, würde auf den Gedanken kommen, er mag noch so gläubig sein, er mag noch so gläubig und fromm sein, dass wenn die Menschen sonntags nicht in die Kirche gehen, die Welt untergehen würde. Das ist etwas, was die gesamte Religionssoziologie des 20. Jahrhunderts natürlich überhaupt nicht verstanden hat, weil sie Religion nur als ein soziales Phänomen versteht, als soziale Funktion versteht. Wer die Religion der Naturvölker sich anschaut, die Religion der vormodernen Kulturen sich anschaut und den Menschen einfach zuhört, was die sagen, der stößt sofort darauf, dass die genau das nämlich behaupten. Ohne die Riten kollabiert der Kosmos. Und daran sehen Sie, die Religion in der Vormoderne spielt eine völlig andere Bedeutung als bei uns heute. Nämlich eine viel stärkere, eine fundamentale Bedeutung. Ist denn der Kosmos gefährdet? Wie kommen denn die Menschen auf den Gedanken, dass der Kosmos gefährdet sein könnte? Tja, man sieht doch, Lebewesen sind durch Krankheit und Tod gefährdet. Man sieht doch, wie auf jeden Frühling ein Winter folgt. Auf jeden Sonnenaufgang ein Sonnenuntergang. Entsteht der Vollmond nicht aus dem Neumond? Sterben nicht jedes Jahr die Pflanzen, Tiere und Menschen? Ist der Tod der Alten nicht eine notwendige Ursache für die Geburt der Jungen? Müssen sie ihnen nicht Platz machen? Daran sieht man doch, aus diesem Wechsel von Leben und Tod kann man entnehmen, wie der Kosmos ständig gefährdet ist. Die Menschen haben ja vor Augen, wie aus Kälte Wärme wird, aus Leben Tod, aus Winter Sommer. Sie haben ja diesen Wechsel ständig vor Augen und denken, aha, also ist der Kosmos in einer ständigen Gefahr und um den Kosmos zu erhalten, müssen die religiösen Rituale durchgeführt werden, damit der Tod überwunden werden kann. Die Überwindung des Todes, die Überwindung der Existenzgefährdung, die Überwindung des Nichts gewissermaßen, ist die Ursache für den Glauben, dass nur durch die Rituale der Kosmos in seinem Bestand erhalten werden kann. Man kann sagen, dass der Wechsel von Leben und Tod hier also die Ursache ist für dieses Phänomen. Jetzt denkt man, dass die vormodernen Menschen Leben und Tod jetzt als dichotome Phänomene verstanden haben. Das haben sie aber nicht, sondern die religiösen Rituale sorgen ja gerade dafür, dass der Tod nicht wirklich ist. Die religiösen Rituale, die Praktiken dienen ja dazu, dass sichergestellt ist, dass immer auf jeden Winter Sommer folgt, dass auf jeden Tod Leben folgt, dass auf jedes schlechte Ereignis, auf jedes existenzgefährdende Ereignis wieder neues Leben sprießt. Und deswegen sagen sie, durch die Rituale können wir sicherstellen, dass der Tod nur scheinbar ist. Der Tod ist nur scheinbar. Er ist nicht wirklich. Das sagen alle alten Religionen. Nicht? Der Tod ist nicht die wirkliche Vernichtung der Existenz, sondern er ist nur eine Übergangsform, eine Sonderform des Lebens. Und mit der Religion, mit den religiösen Ritualen und Praktiken können wir sicherstellen, dass der Tod nicht ein ewiges Vermächtnis ist, sondern dass er nur eine Übergangsform ist, aus der neues Leben hervorgeht. Das ist die Grundidee der alten Religion. Alles individuelle Leben ist nur durch den Tod anderen Lebens möglich. Die Aufrechterhaltung des Lebens verlangt die Vernichtung von Leben. Fleischfresser ernähren sich von Pflanzenfressern, diese von Pflanzen. Menschen gedeihen auf Kosten von Pflanzen und Tieren. Junge Generationen können nur leben, wenn die Alten sterben. Der Winter ist die Voraussetzung des Sommers. Die Ernte ist die Ursache der Saat und die Nacht macht den Tag. Das alte Jahr muss sterben, soll das neue geboren werden. Daran kann man erkennen, wie dieser Wechsel von Tod und Leben eine Universalidee ist, die sich in all diesen ganz verschiedenen Phänomengruppen wiederfindet und reproduziert und aus der man die Gewissheit nehmen kann, dass der Tod nicht das Letzte ist, nicht die letzte Antwort ist, nicht etwas ist, aus dem es kein Entkommen gibt, sondern der Tod ist im Grunde das Leben. Die Menschen müssen aber ständig auf der Hut sein, dass der zyklische Prozess des Kosmos auch tatsächlich fortgesetzt wird und nicht abgebrochen und beendet wird. Die göttliche Herrschaft über die Natur muss streng ausgeübt werden, denn sonst könnten sich die Elemente verweigern. Die Götter müssen also mit Energie versorgt werden, um diese ihre Dienst- und Regulierungsaufgaben wahrnehmen zu können. In diesem Sinne haben es die Menschen letztlich allein in der Hand, ob der Kosmos bestehen soll oder nicht. Würden die magischen und religiösen Rituale unterlassen werden, stürbe der Kosmos und das menschliche Leben. Das heißt, die magischen und religiösen Kulte sind in diesem Sinne die Steuerungszentralen und die Kraftwerke des Kosmos. Ohne die Kulte gibt es kein Leben und keinen Kosmos. Stellen Sie sich mal eine mittelalterliche Gesellschaft vor. Die besteht aus vielen kleinen, völlig bedeutungslosen Dörfern und aus völlig bedeutungslosen, kleinen, winzigen Städten. Was finden wir aber in jedem Dorf und in jeder Stadt? Eine riesige Kirche mit einem riesigen Kirchturm. Die mittelalterliche Gesellschaft, übrigens natürlich auch heute noch, wenn man über die Autobahn fährt, verlässt diese, fährt über eine Landstraße, sieht man kleine Dörfer und in jedem kleinen Dorf sieht man eine Kirche mit einem großen Kirchturm. In dieser Architektur kann man ein Sinnbild erkennen für das, wovon ich hier spreche. Warum gibt es in jedem Dorf so einen großen Kirchenbaum? Warum ist in der Architektur schon sinnfällig, was hier an ungeheurer Bedeutung, die die Menschen da hineingelegt haben, dahinter steckt? Weil die Kirchen die Steuerungszentralen des Kosmos sind die Kraftwerke des Kosmos. Nicht? Wir haben heute die Atomkraftwerke als die Energiezentralen, die unsere Gesellschaft gewissermaßen stabilisieren und aufrechterhalten. Verstehen Sie den Hinweis auf die Atomkraftwerke als ein Sinnbild, um sich dem Verständnis der Bedeutung von Kirchen in der alten Welt zu nähern. Ohne die Kirchen und Tempel gibt es kein Leben, gibt es keinen Kosmos, gibt es keine Existenz. Das meine ich jetzt natürlich nicht nur mit Bezug auf die christlichen Kirchen, sondern natürlich noch mit viel größerer Bedeutung, mit Blick auf die alten Tempel, nicht, auf die alten Kultanlagen. In allen primitiven Gesellschaften, bei jedem Naturvolk, in jeder archaischen Hochkultur hat natürlich der Kultplatz, die Tempelanlage, oder wenn es noch keine Tempelanlagen gibt, der Kultplatz, die größte religiöse Bedeutung. Und diese religiöse Bedeutung ist darin begründet, dass die Menschen glauben, dass ohne die Riten an diesem Kultplatz der Kosmos vor die Hunde gehen würde. Es würde ewiger Winter sein, die Felder würden keine Fruchtbarkeit mehr zeigen, die Frauen würden nicht mehr schwanger werden, der Teufel würde die Welt beherrschen, alles würde in einem riesigen, großen Brand untergehen. Ja? Die Sintflut würde kommen, alles wäre vorbei. Und die Riten und die Praktiken an den Kultplätzen sorgen dafür, dass dieses Chaos sich nicht ausbreiten kann, sondern dass sichergestellt ist, dass auf den Winter der nächste Sommer wieder folgt. Ganz konkret zu verstehen. Und das können Sie erkennen in der Bedeutung der Architektur in der Landschaft der alten Völker. Also in den Tempelanlagen, was weiß ich, der griechisch-römischen Antike oder der alten Inder, der alten Chinesen oder der alten Amerikaner und in den Kirchen des christlichen Mittelalters oder in den Moscheen der islamischen Welt. Nicht? Die Bedeutung der Architektur, dass die Menschen ja im Grunde ihre ganzen Ressourcen in diese Architektur hineingesteckt haben. Denken Sie doch nur mal an die Tempelanlagen und an die Pyramiden der Ägypter. Sie haben ja ihre Ressourcen hineingesteckt in diese religiösen Sakralbauten. Warum? Weil sie so wichtig waren, weil sie tausendmal wichtiger waren oder hundertmal oder tausendmal wichtiger waren als die Atomkraftwerke für unsere Gesellschaft. Denn die Atomkraftwerke für unsere Gesellschaft bedeuten nur, dass sie Energie bereitstellen. Aber die Tempelanlagen der alten Welt haben sichergestellt, dass der Kosmos funktioniert. Im Zentrum der Kulte stehen Tier- und Pflanzenopfer für die Götter. Menschen und Tiere werden geopfert oder ihr Blut wird vergossen, um den Göttern Energie zu verschaffen. Die Tötung und Opferung von individuellen Lebewesen dient dazu, dass die Arten erhalten werden. Die Tötungszeremonie stellt sicher, dass Lebewesen, Kosmos und Götter weiter existieren werden. Die Tötung ist der aktive Eingriff in das zyklische Geschehen des Kosmos und dient der Bestandserhaltung des Lebens. Dieser Gedanke führt in das Zentrum des Verständnisses von Kultus und Opferung in archaischen Kulturen. Das Opfer findet man ja nicht nur im Christentum, in der Heiligen Kommunion. Die Heilige Kommunion im Christentum ist das Opfer, das man in allen Religionen findet. In allen Religionen findet man seit der Steinzeit im Mittelpunkt des religiösen Rituals natürlich was? Das Opfer. Das Tieropfer, das Pflanzenopfer und das Menschenopfer. Wir haben in der christlichen Kultur, haben wir in der Heiligen Kommunion eben, wenn man so will, das Pflanzenopfer, nämlich die Oblate. Und dann haben wir noch Blut, symbolisiert durch Wein. Ja? In den meisten alten Kulturen, also in Schwarzafrika oder Indien und in anderen Kulturen bis heute, vorrangig das Tieropfer. Ja? Und in noch älteren Kulturschichten natürlich das Menschenopfer. Aber die meisten Kulturen, die meisten archaischen Kulturen, kennen natürlich alle drei Formen. Menschenopfer, Pflanzenopfer und Tieropfer. Aber das Tieropfer spielt in den archaischen Kulturen natürlich die vorrangige Bedeutung. Was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das, wenn man ein Opfer bringt? Warum bringen die Menschen Opfer? Was soll das? Was denken die sich dabei? Ganz schwierig und sehr komplex. Wenn man es einmal verstanden hat, ganz einfach. Aber zunächst mal ist man erschlagen, was das alles soll. Zunächst mal ganz konkret. Wenn ich dem Gott ein Tieropfer bringe, dann meine ich damit, ihn zu ernähren. Und zwar ganz plastisch, drastisch, sinnlich, elementar, genau so gemeint. Das ist eine Nahrung. Nahrungsmittel für die Götter. Die Götter ernähren sich von den Opfern, die die Menschen bringen. Wie stellt man sich das vor? Mein Gott, da wird also auf einem Stein ein Schaf oder ein Lamm geschlachtet. Wieso sollen sich die Götter davon ernähren? Ja, man denkt sich das so, dass das verbrannte Fleisch, der Rauch, in den Himmel zieht und auf diese Art und Weise sich die Götter ernähren. Das ist ganz konkret, wortwörtlich, sinnlich so gemeint. So, gleichzeitig wird aber das Opfer in der Regel von den Menschen auch gegessen. Das heißt, die religiösen Praktikanten in den archaischen Kulturen essen ja das geopferte Fleisch auch. Also nicht nur die Götter essen das Fleisch, sondern die Menschen essen es auch. Was passiert dann da? Die Menschen verleiben sich den Gott ein. Das heißt, die Menschen essen Gott. Das tun sie ja im Christentum auch, nicht? Wir essen oder haben früher mal die Oblate zu uns genommen. Das ist ein Essen von Gott. Das ist ja auch so in der katholischen Transsubstantiationslehre, expressis verbis, auch so definiert. Und Sie kennen den Streit zwischen Protestanten und Christentum über diese Frage. Das ist ja ein Grund für die Kirchenspaltung gewesen, dass die Protestanten das meinten, nur noch symbolisch interpretieren zu müssen, während die katholische Lehre ja bis heute auf der Transsubstantiationslehre basiert und an ihr festhält, nämlich, dass das wörtlich zu verstehen ist, dass man in dem Moment, in dem man die Oblate in sich inkorporiert, Gott wortwörtlich in sich aufnimmt. Das heißt, wir haben hier einen Akt, der mehrere verschiedene Aspekte in sich enthält und impliziert, nämlich einmal ernährt man mit Hilfe des Opfers den Gott oder die Götter. Aber ist doch komisch. Wie kann ich denn dann, wenn ich die Oblate zu mir nehme, sage, dass ich Gott in mich hineinnehme? Es ist doch ein pflanzliches Produkt, also es ist doch eine Ernährung. Ich will damit den Gott ernähren, gleichzeitig ernähre ich mich selbst damit. Hier ist aber noch eine Pflanze. Wieso komme ich auf den Gedanken, dass ich Gott in mich hineinnehme? Weil in den alten Kulturen man immer gesagt hat, dass das Geopferte schon die Stellung des Gottes einnimmt, ist schon Gott. Mit anderen Worten, Gott wird durch sich selbst ernährt im Opferritus. Das geopferte Tier, die geopferte Pflanze, der geopferte Wein verwandeln sich im Opferungsakt selbst in die göttliche Substanz. Das Geopferte wird Gott. Und wenn die religiösen Praktikanten also jetzt das Opfermahl zu sich nehmen, dann verleiben sich göttliche Kräfte ein. Sie werden ein Stück selbst Gott. Es ist eben eine Kommunion, eine gemeinsame Speisung von Menschen und Gott. Es ist eine, wie soll ich sagen, eine Vermischung, eine Vermengung der Ebenen. Die Menschen haben die Möglichkeit, göttliche Speise in sich aufzunehmen, die göttliche Kraft in sich aufzunehmen. Gleichzeitig ernähren sie den Gott durch sich selbst. Das erklärt, weshalb der Opferkult im Mittelpunkt der Religion, der Kulturmenschheit immer gestanden hat und bis heute steht. Auch im Christentum steht natürlich der Opferkult im Mittelpunkt der Religion. Und das tut er bei den australischen Ureinwohnern ganz genauso. Das tut er bei den alten Griechen und Römern ganz genauso. Bei den Afrikanern bis heute ganz genauso. Es gibt keine Religion, in der dieser Opferkult nicht diese zentrale Bedeutung und Rolle spielt. Und zwar in genau diesem Sinne. Wir wollen uns aber zunächst mal auf den ersten Aspekt wieder konzentrieren, nämlich auf die Götterspeisung. Wir kennen ja auch den Ausdruck die Götterspeise. Das ist eben ernsthaft so gemeint gewesen. Die Götter sind ja die Herren des Kosmos. Sie ordnen und regulieren den Kosmos. Damit sie bei Laune gehalten werden, brauchen sie also Energie. Und die Menschen liefern in den Ritualen den Göttern die Energie, damit die Götter diese Aufgabe übernehmen können. Daran können Sie wieder sehen, wie ich recht hatte, als ich vorhin davon sprach, dass es ganz egal ist, ob die Menschen über die Magie den Kosmos kontrollieren oder über die Götter. Denn wenn die Menschen über die Götter den Kosmos regulieren und beherrschen, dann tun sie dies, indem sie den Göttern Opfer bringen, das heißt, indem sie sie mit Energie versorgen. Die Energieversorgung für die Götter dient ja dazu, damit die Götter ihre Aufgabe, den Kosmos zu beherrschen, zu regulieren, wahrnehmen können. Und das bezieht sich nicht nur auf die allgemeinen Steuerungsleistungen sondern natürlich auf jedes kleine und konkrete Detail und auf jede kleine und konkrete Planung insbesondere. Das ist ja der Grund, warum man es in den alten Kulturen als ein alltägliches Phänomen findet, dass man Hühner schlachtet, wenn man eine Reise unternimmt. Man schlachtet einen Huhn, wenn ich eine Reise unternehme oder einen Krieg plane oder eine Heirat plane oder ein Haus bauen will. Man bringt erstmal ein paar Opfer, man schlachtet ein paar Hühner oder irgendetwas anderes. Man bringt den Göttern Opfer dar, wenn man etwas vorhat. Warum? Weil man auf diese Weise sicherstellen will, dass die Götter dafür sorgen werden, dass die Heirat klappt, die Wanderung klappt, dass der Geschäftsabschluss klappt, der Krieg funktioniert und so weiter. Dass die Götter also die Menschen mit Erfolg belohnen. Man gibt den Göttern etwas und die Götter geben einem dafür etwas zurück. Man gibt den Göttern ein paar Hühner oder opfert Bier oder irgendetwas anderes. Dafür geben einem die Götter den konkreten Erfolg zurück. Do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Das ist die Basis einer jeden Opferung. Und das bezieht sich eben sowohl auf das große Ganze, auf die Bestandserhaltung des Kosmos, als auch auf die Planung und Durchführung von Kinkerlitzchen, wie die Durchführung einer Reise. Also wenn bei den alten Kulturen neuer Kaiser oder König ans Regiment kommt, dann können schon die Stiere und die Hühner im Königreich ihr Testament machen. Das ist der letzte Tag gekommen. Und das sind also Rituale, die findet man im Grunde bis heute überall. Nur haben wir in Europa diese Bedeutungsdimension vergessen. Wir haben sie vergessen. Wir würden nicht auf den Gedanken kommen, dass das noch eine Rolle gespielt hat. Wir haben aber als Survivals, also als Überbleibsel, das alles auch noch bei uns. Nur eben ist der europäische Geist inzwischen so weit fortgeschritten, dass er die Implikation, die Bedeutung, die geistige Dimension nicht mehr versteht. Wir haben die Bedeutung dieser Riten vergessen. Beziehungsweise wir kennen die Bedeutung nicht mehr, weil wir uns geistig daraus entwickelt haben. Aber in den anderen Kulturen ist das noch da. Nicht? In Schwarzafrika oder in Indien ist das alles noch in steinzeitlicher Frische da. Wenn Sie sich also ein Bildband über Schwarzafrika anschauen, was sehen Sie? Immer Blut. Blut von Hühnern und von Lämmern und von Rindern. Wenn Sie sich ein Bildband über Afrika anschauen oder über Indien, das Blutopfer scheint ja zum Signum, zum hervorragenden Kennzeichen dieser Kulturen zu gehören. Aus genau diesem Grund. Die Verwandlung von Tod in Leben, die Sicherstellung, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, die Sicherstellung, dass der Tod nur eine Übergangsform des Lebens ist, die Sicherstellung dafür, dass auf den Winter der Sommer folgt, dass die Ernten erfolgreich sind, die Sicherstellung läuft über das Opfer. Das Blutopfer reguliert den Kosmos. Das Blutopfer sorgt dafür, dass der Kosmos immer mit Energie versorgt ist. Weil das Blutopfer ist ein Energielieferant. Und wenn ich also immer meine Opfer gebe, wenn ich immer die Opferkulte ordentlich erfülle, die Aufgaben erfülle, für genügend Opfertiere sorge, dann ist sichergestellt, dass der Kosmos nicht untergeht und dass der nächste Frühling kommt, der nächste Sommer kommt, dass der Stamm überleben wird und so weiter und so fort. So ist das zu verstehen. Die Festtage, die heiligen Zeiten und Opferfeierlichkeiten lösen daher in vorindustriellen Gesellschaften Gefühle und Stimmungen aus, die in modernen Gesellschaften völlig verloren gegangen sind. Die religiöse Gemeinde ist während der Festtage in starker religiöser Erregung und erlebt einen heiligen Schauer. Sie ist ergriffen, begeistert und oft und zumeist in tranceähnlichen Zuständen. Wenn Sie also in eine christliche Kirche gehen, ist man ja eher mit dem Tod konfrontiert. Also man merkt ja an, wie soll ich sagen, an der Seelenlosigkeit einer europäischen christlichen Gemeinde, an dem Toten, was da ausgestrahlt wird, dass es sich hier nur noch um ein Ritual handelt, das in den Menschen nicht mehr die Bedeutungsdimensionen provoziert wie in den alten Kulturen. Wenn Sie, sagen wir mal, in eine afrikanische oder indische Gemeinde gehen, ist das ganz anders, weil die Leute sind nämlich aus dem Häuschen. Ja, die sind in Trance, die sind im Delirium, die sind außer sich, die sind in Ekstase. Nicht? Da ist also, da bebt es, das ist ein Erdbeben, ne? Ein religiöser Festakt in einer in einem Entwicklungsland stellt ein Erdbeben dar. Während wir in einer, sagen wir mal, europäischen christlichen Gemeinde was feststellen? Eigentlich eine völlige Leere, eine völlige Apathie. Und warum? Weil die Leute in ihrem Inneren nicht mehr das heraufbeschwören können, hervorrufen können, was in den alten oder in den vorindustriellen Kulturen eben noch existent ist. Schauen Sie sich mal im Fernsehen oder im Dokumentarfilm oder von mir aus bei irgendeiner Reise in einem Entwicklungsland mal so etwas an. Gehen Sie da mal in eine Prozession oder auf Bali, nicht? Gehen Sie da mal in eine Prozession rein. Die Leute sind in Trance, sie sind außer sich. Und hier, was haben wir da? Man merkt, es ist irgendwie tot, kalt. Nicht? Ist, und man merkt also, die religiöse Stimmung ist da gar nicht mehr. Und den Grund dafür finden Sie in diesem Punkt, den ich gerade genannt habe. Das ist genau der Punkt. Na, und das erklärt dann auch, warum vorindustrielle Gesellschaften einen Großteil ihrer Ressourcen an Zeit, Arbeit und Kapital in magisch-religiöse Belange investieren. Viele Festtage, gewaltige Ressourcen an Schmuck und Opfergaben, große Bauten binden einen Großteil des gesellschaftlichen Reichtums. Na, also der Inder auf dem Land oder der Schwarzafrikaner oder der mittelalterliche Christ gibt einen Großteil seines Vermögens in Gänsefüßchen aus für religiöse Dinge. Ja, über 100 Festtage im Jahr und so weiter und so fort. Aus diesem Grund ist eben wichtig für die Lebenserhaltung, für den Garant der Existenz des Kosmos. Diese Relevanz der heiligen Festtage und damit der Riten resultieren aus ihrer kosmischen Bedeutung, aus ihrer Funktion für den Bestand von Kosmos, Jahreszeiten, Ernten, Kindersegen und Kriegsglück. Die Feste, Kulte und Rituale dienen der Bestandserhaltung des Kosmos. Warum? Der Stamm oder die Gemeinde bilden das Zentrum des Kosmos. Als die Kolonialvölker in die Entwicklungsregionen kamen und haben den Ethnien die Ausübung ihrer Kulte verboten, um ihnen das Christentum als eine sinnvolle Alternative anzubieten, da haben die Dorfbewohner regelmäßig gesagt, wenn ihr uns hier unsere Kulte verbietet, dann geht der Kosmos unter. Nicht, dann verschwindet das Weltall. Nicht nur unser Dorf, sondern alles verschwindet. Die Welt geht unter, also könnt ihr uns nicht euren Krimskrams da anbieten und unsere Kulte verbieten, weil ohne unsere Jahreszeitenkulte wird der Teufel kommen und die Welt einsacken und vernichten. Ein Feuersbrunst wird kommen und wird alles verschwinden. Wir müssen unsere Riten ausführen. Das ist also eine Standardreaktion gewesen von Ethnien, die diesen Glauben zum Ausdruck bringt. Jetzt müssen wir uns das mal genauer anschauen. Was ist denn da jetzt impliziert? So ein Dorf hat vielleicht 50 oder 100 oder 200 Einwohner. Glauben denn diese Menschen tatsächlich, dass ausgerechnet ihr Dorf, dass ausgerechnet die religiösen Rituale in diesem kleinen Dorf von 50, 100 oder 200 Einwohnern notwendig ist, damit der Kosmos existiert? Haben die das wirklich geglaubt? Ja, genau, das haben sie geglaubt. Es hat natürlich Hunderttausende von Dörfern gegeben und Zehntausende von Ethnien gegeben, mit Zehntausenden von religiösen Kulten. Keines dieser Dörfer hat aber gesagt, naja, unser Dorf Und unser Kult ist gar nicht so wichtig. Schließlich gibt es auch noch 10.000 andere Ethnien. Und schließlich gibt es auch noch 100.000 andere Kultplätze. Und also, ob wir jetzt hier unseren Kult ausüben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, ob der Kosmos existiert oder nicht. So würden wir denken. Aber so haben die nicht gedacht. Wie haben die denn gedacht? Die haben gedacht, dass genau ihr religiöses Ritual, genau ihr Kult in ihrem kleinen Dorf von 50 oder 100 Einwohnern notwendig ist, damit der Kosmos existiert. Wie können wir das wissenschaftlich erklären? Kognitiver Egozentrismus, hatten wir doch alles schon. Das ist das präoperationale Denken. Die Menschen haben wirklich geglaubt, dass ihre kleine Welt in ihrem kleinen Urwalddorf oder in ihrem kleinen bescheidenen Stadtkönigtum sicherstellt, dass der Kosmos funktioniert. Man kann es auch so sagen. Sie haben eigentlich das ganze große, weite Universum, das Ihnen natürlich jetzt nicht als Universum bekannt war, sondern nur als begrenzter Kosmos. Sie haben gedacht, dass der begrenzte Kosmos, dass der ganze Kosmos abhängt von dem, was Sie in Ihrem kleinen Weiler tun. Würden Sie in Ihrem kleinen Weiler aufhören, diese Rituale durchzuführen, würde der Kosmos implodieren. Zack. Und das ist präoperationaler kognitiver Egozentrismus, der eben nicht das berücksichtigt, was wir heute berücksichtigen würden. Nämlich, dass nicht eine kleine Gemeinschaft dazu in der Lage ist, den Kosmos zu steuern. Wir würden das Kausalgefüge oder die Hierarchie der Beziehung direkt umdrehen. Für uns ist der Kosmos oder das Universum das Vorgängige, die Grundlage, und ob die Menschheit existiert oder nicht, ist vollkommen derivatär. Wir wissen natürlich, dass selbst wenn es die Menschheit, also nicht nur ein Dorf, sondern die ganze Menschheit nicht existieren würde, dies das Universum in keinster Weise tangieren würde. Wir drehen da die Kausalkette direkt um. Wir wissen heute eben, dass die Menschheit eine völlig vernachlässigbare Größe ist in der Geschichte des Lebens, in der Geschichte des Universums. Also, wie soll man sagen, wie ein Fliegenschiss auf dem Petersdom. Aber in der alten Welt hat man das direkt umgedreht. Der ganze Kosmos existiert nur deswegen, weil die Dorfbewohner existieren. Und der Kosmos existiert für die Dorfbewohner. Der ganze Kosmos existiert für die 100 oder 200 Dorfbewohner. Und die Dorfbewohner haben es in ihrer Hand, mit ihren Ritualen diesen Kosmos zu erhalten. Kann man das erklären ohne Entwicklungspsychologie? Nee. Warum hat man das nicht verstanden? Auch aus kognitivem Egozentrismus. Weil eben der wissenschaftliche Geist der Religionswissenschaftler auch aus einem gewissen primitiven Egozentrismus herrührte, einfach nicht hinzuhören, was die Leute da sagen und die wissenschaftlichen Instrumente zu schmieden, die dafür erforderlich sind, um das einfach zu verstehen. Die Leute sagen es doch. Sie sagen es doch. So, im Zentrum der religiösen Kulte an den Hauptfesttagen steht die Wiederholung des Schöpfungsaktes des Kosmos. Es ist dies keine Erinnerungsfeier, sondern eine vollständige Reproduktion des Schöpfungsaktes in illo tempore, also an dem Tag, an dem der Kosmos geschaffen wurde. Jener erste Schöpfungsakt wird vollständig reaktualisiert und reproduziert. Der Schöpfungsakt des Kosmos ist in der Feier vollständig präsent und wird wiederholt. Diese Wiederholung dient der Fortsetzung des Kosmos. Wiederholung heißt Anknüpfung an jenes erste Mal, heißt Neuanfang, heißt Neugeburt des Kosmos. Nach dem Ritual ist der Kosmos wieder jung und neu geboren, wie bei dem primordialen Schöpfungsakt am Anfang der Zeiten.
Feste dieser Art und mit dieser Bedeutung gibt es wohl bei allen Naturvölkern und archaischen Hochkulturen teilweise bis heute. Wir verstehen ein Weihnachtsfest oder Ostern als Erinnerungsfeste an ein Geschehen, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das sind Erinnerungsfeiern. Aber wir haben heute ein lineares Zeitbewusstsein. Wir haben nicht die Vorstellung, dass, wenn wir Ostern feiern, wieder im Jahre 33 sind. Aber im europäischen Mittelalter hatte man kein lineares Zeitbewusstsein. Im europäischen Mittelalter hat man das genauso verstanden, wie das die archaischen Völker bis heute tun. Man ist wieder am Anfang. Wenn ich dieses Fest feiere, bin ich wieder im Jahr 33. Wenn ich Ostern feiere, bin ich wieder da, wo die Menschheit vor 2000 Jahren stand. Das nennt man ein zyklisches Zeitbewusstsein. Das ist eben kein lineares Zeitbewusstsein. Wir haben heute ein lineares Zeitbewusstsein, das heißt ganz einfach, jeder von uns hier im Raum geht davon aus, dass das Jahr 2004 Geschichte ist. Und dass es, solange es keine Zeitmaschine gibt, nicht möglich ist, wieder in das Jahr 2004 zurückzukehren. Jeder von uns geht davon aus, dass die Geburt von Jesus ein Phänomen ist, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Aber wir würden nicht auf den Gedanken kommen, dass wir die Möglichkeit haben, da wieder zu sein, da wieder hinzukommen. Die archaischen Völker haben aber kein formal operationales Denken. Und wer kein formal operationales Denken hat, hat auch kein lineares, metrisches und kontinuierliches Zeitverständnis. Das lineare, metrische und kontinuierliche Zeitverständnis entsteht erst nach dem 10. Lebensjahr in unserer Kultur. Die Kinder haben kein lineares, metrisches und kontinuierliches Zeitgefühl, erinnern sich an ihre Kindheit. Als Kind hat man keine Vorstellung vom linearen Fluss der Zeit, sondern die Kinder leben noch in einem Zeitgefühl, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterschiedslos eingefasst sind. Ein zyklisches Zeitbewusstsein. Und daher glauben die alten Völker, die auch dieses zyklische Zeitbewusstsein haben, dass die Jahreszeitentage, die Festtage, diese erste Zeit wieder voll hervorkehren. Wenn ich das Ritual der Schöpfung des Universums feiere, wie das die alten Völker tun, dann glauben sie, sie wären wieder da, was wir mit dem Urknall verbinden. Also es ist etwa so, als wenn wir glauben würden, wenn wir Silvester feiern, das ist ja der entsprechende Festakt, entsprechende Festtag, wenn wir Silvester feiern, wir wären wieder beim Urknall vor 15 Milliarden Jahren. Genau das glauben die alten Völker. Sie wären wieder beim Urknall. Ja, für uns ist das nur eine Erinnerungsfeier. Aber früher war das keine Erinnerungsfeier, sondern man hat gewissermaßen eine Zeitreise gemacht. Man war wieder in der Vergangenheit. In vielen Ursprungs- und Schöpfungsmythen rund um den Globus entsteht der Kosmos aus dem Tod einer Gottheit, die von anderen Göttern geopfert wird. Aus dem Leichnam dieser Gottheit wird die Natur geformt. Auch im frühchristlichen Denken entstehen Himmel, Erde, Flüsse, Pflanzen und Tiere aus dem Leib Adams. Ähnliche Vorstellungen finden sich weltweit. Das heißt, es sind nicht nur die Götter, die das Universum steuern, sondern das Universum ist ja selbst eine Gottheit. Also ein Lebewesen. Nicht? Sie kennen die Formel der Indianer, unsere Erde ist die Mutter. Die Spiritualität der Indianer sagt, unsere Erde ist die Mutter. Das ist eine Forschung, die findet man bei allen alten Völkern. Auch im frühchristlichen Abendland findet man diese Vorstellung. Eben in der Vorstellung, dass die Erde Adam ist, also ein Leib. Das hatten wir ja schon. Nicht? Die Berge sind die Haare und so weiter und so fort. Die Flüsse sind die Adern und so weiter und so fort. Das ganz wortwörtlich zu verstehen. Man nennt diese Lehre auch Hylozoismus. Hallo. Hylozoismus. Das ergibt sich aus dem animistischen Denken, aus dem Denken, dass Naturphänomene Personen sind. Also herrschen nicht nur Personen über Naturphänomene, sondern Naturphänomene sind Personen. Also verstehe ich aber nicht nur den Kosmos als ein Sammelsurium von Personen, sondern ich verstehe den Kosmos selbst als eine Person, also als eine Gottheit. Da gibt es den Himmelsgott, und das muss man ganz wortwörtlich verstehen, nicht der Himmelsgott beherrscht den Himmel, sondern der Himmel ist Gott, also Himmelsgott. Zeus ist der Himmel. Zeus ist das, was ich am Himmel sehe. Zeus ist der Himmel. Und die Erdmutter, Gaia, ja, ist die Erde. Die Erde ist die Mutter. Und das als mystische Partizipation zu verstehen. So wie Frauen Mütter sind, so ist auch die Erde Mutter. Und ohne die Mutter kann das Leben nicht existieren. Die Mutter schenkt das Leben. Die Erde ist die Leben schenkende Mutter. Und das als mystische Partizipation zu verstehen, als eine im vollen Sinne gültige Gleichung und Identifikation. Und also sorgen die Opfer der Menschen dafür, die Blutopfer, sorgen dafür, dass die Erdmutter, der Himmelsgott, die Ressortgötter versorgt werden mit Energie. Und so können sie funktionieren. Das Leben verdankt sich dem Fleisch und, dem Blut der Gottheit. Die Kulte wiederholen das Drama des Tötens des Gottes immer wieder, damit der Kosmos und das Leben Bestand haben. Götter, Menschen, Tiere und Pflanzen müssen geopfert werden, damit diese Arten weiterleben können. Die Opfer sind nicht einfach Darbietungen für die Götter, sondern sie verwandeln sich in die Götter und aus ihnen entstehen die verschiedenen Lebensformen. Also eine Person stirbt ja und wird eventuell wiedergeboren. Der Tod einer Person kann aber nur als ein vorübergehendes Phänomen verstanden werden, denn der Kosmos soll ja weiter existieren. Also sorgen die Opfer dafür, dass das Leben kontinuierlichen Bestand hat. Man kann das auch so sehen, das Töten im Opferkult ist als eine Vergewisserung, als eine Steuerungsfunktion zu verstehen, also um sicherzustellen, dass der Kosmos gewissermaßen wie ein Perpetuum mobile funktioniert, also als ein Lebewesen, das sich aus sich selbst erzeugt, das die Energie produziert, die es für den eigenen Bestand selbst braucht, um weiter funktionieren zu können. Der Opferkult sorgt für den ewigen Bestand des Lebens. Die Vorstellung von einem sterbenden und wieder auferstehenden Gott als Grundlage des Weiterbestehens von Kosmos und Mensch ist kein Spezifikum des Christentums, sondern findet sich weltweit in archaischen Kulturen. Der Gott stirbt und wird wiedergeboren. Er steht nach 3 Tagen wieder auf. Und da haben sie genau diesen Zyklus von Tod und Leben, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Das heißt, sie finden im Christentum genau die Idee, die sie in den alten Kulturen überall finden. Sie finden in all den alten Kulturen die Vorstellung vom sterbenden Gott, der nach einigen Tagen wieder aufersteht. Das christliche Menschenopfer, der Tod von Christus, entstammt dieser Kosmogonie, diesen weltweit verbreiteten Ideenkreis. Der Sohn Gottes stirbt, damit der Kosmos existieren kann. Jetzt achten Sie mal auf die Tage. Na, wann stirbt denn Jesus? Zu Ostern. Besser gesagt, Karfreitag. Frühjahrstag und Nachtgleiche. Was geht dem voraus? Dem geht voraus der Winter und nach der Frühjahrstag Tag und Nachtgleiche, das ist ja ein entscheidender astronomischer Tag. Und dieser entscheidende astronomische Tag bringt den Einzug des Frühlings zum Ausdruck. Und auf den Frühling folgt der Sommer. Und diese archaischen Vorstellungen dass man den Tod und das Wiederauferstehen des Gottes feiert zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche, findet man rund um den Globus. Was passiert Karfreitag bei der Opferung? Was steht im Neuen Testament? Der Himmel verdüstert sich, es kommen Stürme. Das sind ja Signale des Weltuntergangs. Da sieht man ja, der Tod des Gottes steht in einer kosmischen Verbindung. Das Universum ist in Gefahr zu kollabieren, weil die Person, die den Kosmos repräsentiert, stirbt. Also Unwetter, Stürme, der Himmel verdunkelt sich. Und nach 3 Tagen steht er wieder auf. Das ist eine Vorstellung, die finden Sie bei den alten Mexikanern, also bei den Azteken, bei den Mayas. Das ist eine Vorstellung, die finden Sie bei den Inkas. Das ist eine Vorstellung, die finden Sie in der Südsee. Das ist eine Vorstellung, die finden Sie heute noch in Schwarzafrika. Das ist eine Vorstellung, die finden Sie in Indien. Das ist eine Vorstellung, die findet man rund um den Globus. Nämlich die Idee vom sterbenden und wieder auferstehenden Gott. Und er repräsentiert was? Er repräsentiert den Untergang des Winters und den Aufstieg des Sommers. Nicht? Mit seinem Tod stirbt der Winter, aber der Winter ist ja nur eine Chimäre. Der Winter ist ja nur eine Sonderform des Sommers. Wäre der Winter etwas anderes als eine Sonderform des Sommers, müsste er ja ewig bestehen. Aber auf jeden Winter folgt der Sommer. Der Winter ist also ein Versprechen des Kommens des Sommers. Und so ist der Tod des Gottes ein Versprechen, dass er wiederkommt. Der Tod ist nicht wirklich. Jesus hat den Tod überwunden. Also wird er ewig leben. Und das bringt dieses zum Ausdruck. Wann wird Jesus geboren? Weihnachten. Auch eine astronomische Bedeutung. Warum? Nach dem julianischen Kalender lag der 25. Dezember, das war der Tag, der errechnet war, als der kürzeste Tag. Von da an werden die Tage wieder länger. Bei uns ist das ja jetzt um ein paar Tage verschoben. Auch hier wieder ist der kürzeste Tag der Mittelpunkt des Winters. Und bevor man im Christentum die Weihnachtsfeier gefeiert hat, hat man an diesem Tag was gefeiert? Den Sonnengott. Nicht? Die Römer haben am 25. Dezember den Sonnengott gefeiert, den Sol Invictus. Und Konstantin hat die Geburt des Herrn auf diesen Tag gelegt, in Anknüpfung an die Verehrung des Sonnengottes. Und die ägyptischen Pharaonen haben auch den 25. Dezember gefeiert als die Geburt des Horusknaben, des Sohnes der Göttin Isis. Das ist das Pendant unserer Madonna. Und was bringt das zum Ausdruck? Genau dasselbe. An diesem Tag wird die Überwindung des Winters schon vorweg gefeiert. Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Es ist ein Lichtfest, weil die Tage wieder länger werden. Ein Lichtfest. Und das darf man nicht verstehen, wie das die frühen Kirchenlehrer verstanden haben, die gesagt haben, ja, wir benutzen diese Daten und diese Termine nur, aber wir haben im Grunde ganz andere Vorstellungen. Natürlich nicht, sondern man hatte selbstverständlich dieselben Vorstellungen und dieselben Ideen, nämlich, dass hier in Gott die Existenz des Kosmos und der Verlauf der Jahreszeiten eingefasst ist. Es handelt sich also um eine mystische Partizipation von Gott und Kosmos. Wir wissen heute aus der Religionswissenschaft natürlich, dass im Zentrum dieser archaischen und alten Religion immer stehen kosmische Sonnen- und Vegetationskulte. Die archaischen Varianten dieser Kulte kann man auch in Europa noch in den Baum-, Feld- und Erntekulten der europäischen Bauern auffinden. Und wir haben natürlich auch noch die Feuerfeste. Im Christentum haben wir das Oster- und das Johannisfeuer. Und wir haben die Silvesternacht. Und die dienten natürlich der Beförderung der Sonnenenergie. Weltweit erklärte man sich nämlich das Feuer der Sterne aus den von den Menschen auf der Erde gemachten Feuern. Die irdischen Feuerfeste versorgen den Sternenhimmel und die Sonne mit Energie. Also selbst Kirchenlehrer wie Albertus Magnus haben das noch so ganz wortwörtlich verstanden, dass der Rauch, der aus den Schornsteinen der Menschen, der Häuser kommt, oben die Sterne mit Energie versorgt. Das ist eine Vorstellung, die findet man rund um den Globus bei den alten Kulturen bis heute. Man denkt sich, dass die vielen Feuer, die Osterfeuer, die religiösen Feuer, die Sonne mit physischer Energie versorgen. Und das ist auch der Glaube, den die Kinder haben. Die Kinder haben auch diese Vorstellung, dass die Menschenfeuer hier auf der Erde die Sterne mit Energie versorgen. Ich will das mal abwandeln an einem Beispiel, das sich bis in die Tausende vermehren ließe, nämlich an dem Mysterienkult von Eleusis. Dieser Mysterienkult ist ja ein Erlösungskult der griechischen Antike, den man paradigmatisch findet für Erlösungskulte der hellenistischen Zeit grundsätzlich, für die antike Zeit grundsätzlich. Und jeder Religionswissenschaftler weiß auch über die Parallele zum Mithraskult, zum Kult des Christentums und so weiter. Der Mythos der Mysterien von Eleusis beruht auf folgender Geschichte. Das kennen Sie vielleicht noch aus dem Schulunterricht. Persephone, Tochter des Zeus und der Demeter, war von Hades in die Unterwelt entführt worden und zu seiner Gemahlin gemacht worden. Auf Bitten von Demeter gestattete Zeus der Persephone, 2/3 der Zeit in der Oberwelt zu verbringen. Im Frühling bringt sie die Fruchtbarkeit nach oben. Im Herbst geht sie wieder nach unten. Dann fällt Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, in eine tiefe Trauer. Was sagt dieser Mythos? Hier haben Sie genau das, wovon ich vorhin die ganze Zeit gesprochen habe. Dieser Mythos ist nichts anderes als eine Darstellung des tatsächlichen Naturgeschehens. Also nicht so zu verstehen, als wenn dieser Mythos entwickelt worden wäre auf der Basis der Betrachtung der Natur, des natürlichen Wechsels der Jahreszeiten, sondern dieser Mythos ist die Darstellung des Naturvorganges und die archaischen Völker können gar nicht anders, als Naturvorgänge, als mythische Personengeschichten zu konzipieren. Die können nicht sagen, ja, da gibt es den Winter, da ist es irgendwie kalt und er entsteht aus irgendwelchen klimatischen Ursachen und dann kommt der Sommer und das ist mit den physikalischen Phänomenen verbunden. Nein, die drücken dieses Naturgeschehen in eine Personengeschichte aus und können dies auch gar nicht anders, weil sie die Natur als eine Person oder als ein Konzert von Personen verstehen. Und deswegen gibt es diesen Mythos. Was sagt der nämlich? Die Persephone ist ja nichts anderes als der Winter. Nämlich dann, wenn sie von Hades in die Unterwelt geführt wird. Heißt also, ich sage das mal jetzt am Beispiel der Sonne, die Sonne verschwindet im Winter, heißt Persephone ist im Hades, in der Unterwelt. Hades ist Unterwelt. Was heißt das jetzt? Heißt im Grunde, kann man auch umdrehen, Hades ist der Winter, ist die dunkle Zeit. Persephone geht in den Hades, heißt Persephone verschwindet aus der Oberwelt, die Sonne verschwindet, es wird kalt und dunkel. Man kann das aber auch im Sinne der präoperationalen Logik, Sie müssen immer an das denken, was ich über die Entwicklungspsychologie gesagt habe, im Sinne der mystischen Partizipation so verstehen, Hades ist der Winter. Das spielt gar keine Rolle, wie ich das Pferd aufzäune. So, 2/3 der Zeit darf Persephone aber in der Oberwelt verbringen, hat Zeus ja der Demeter gestattet. Heißt, ist die Sommerzeit, Frühlings- und Sommerzeit. Ja, und Demeter ist die Göttin der Fruchtbarkeit, die Mutter der Persephone. Denn nur in der Sommer- und in der Frühlingszeit gedeiht ja die Natur. Da sieht man auch wieder mystische Partizipation zwischen Frühlings-Sommerzeit, Fruchtbarkeit und mystische Partizipation zwischen Persephone und Demeter, mystische Partizipation von all diesen Faktoren untereinander. Es ist eine präoperationale Logik, wie wir sie ja kennengelernt haben, die sich in dieser Geschichte ausdrückt. Wer sie zu interpretieren weiß, für den ist der Fall ganz klar. Und im Herbst geht sie wieder unter und dann fällt die Demeter-Göttin der Fruchtbarkeit in eine tiefe Trauer. Dieser Mythos ist die Grundlage des Mysterienkultes von Eleusis. Das heißt, die Naturbetrachtung, der Wechsel von Sommer und Winter, der Jahreszeitenkult, die Betrachtung der Jahreszeiten, die Betrachtung der Bedeutung der Jahreszeiten für das menschliche Leben, ist die Grundlage des Mysterienkultes. Und genau dasselbe haben wir vorhin am Beispiel des Christentums kennengelernt. Und jeder Religionswissenschaftler weiß um die geistige Nähe der griechischen, hellenistischen Mysterienkulte und dem Christentum schon deswegen, weil das Christentum aus diesen Mysterienkulten ja hervorgegangen ist und mit ihm in geistiger Verwandtschaft und Nachbarschaft steht. Jetzt geht es aber weiter. Denn natürlich ist weder das Christentum noch irgendeine andere Religion nichts anderes als ein magischer Fruchtbarkeitskult. Das wäre ja aberwitzig. Nicht? Weder das Christentum noch eine andere Religion erschöpfen sich darin, nur magische Fruchtbarkeitskulte zu sein. Sondern es geht ja immer auch um etwas anderes. Nämlich um was? Um die Erlösung. Um die sittliche Erlösung. Um die geistige Erlösung. Um die Sicherstellung der Unsterblichkeit der erlösten Person. Nur, der archaische Mensch sieht hier gar keinen Unterschied. Er sieht nämlich in den Naturwechsel von Winter und Sommer ein Versprechen darauf, dass das ewige Leben, das sich in diesem Zyklus der Natur zum Ausdruck bringt, auch auf ihn bezieht und auch auf ihn erstreckt. Er sieht darin eine Garantie dafür, dass auch er ewig leben wird und dass er erlöst wird. Das heißt, das kann man gar nicht voneinander trennen. Das Versprechen, dass das Individuum unsterblich ist, das Versprechen, dass er im Jenseits einen Platz bekommt, sieht er im Naturgeschehen formuliert, weil er sein eigenes Geschehen, sein eigenes Schicksal gar nicht löst vom Naturgeschehen, weil er halt ein Naturmensch ist oder ein Mensch ist, der sich von der Psychologie des Naturmenschen noch nicht sehr befreit hat. Wie läuft das im Mysterienkult von Eleusis ab? Der Myste sieht die Götter in Trance und Visionen. Er sieht im religiösen Ritual seinen eigenen Tod und sieht in diesem Erkennen des eigenen Todes im Ritual aber schon die Hoffnung auf Wiedergeburt. Und deswegen nennt man den Mysterienkult auch eine Erlösungsreligion. Nur haben die Religionswissenschaftler den Fehler gemacht, nämlich diese Hochreligionen von den Naturreligionen der Naturvölker grundsätzlich scheiden zu wollen. Deswegen sagen sie, die Hochkulturen haben die Erlösungsreligionen, also wie die Mysterienkulte von Eleusis oder das Christentum oder der Mithraskult. Und das unterscheidet sich von den Naturreligionen, das tut es nämlich nicht. Nicht, weil bei den Naturvölkern ist dieser private Erlösungsgedanke nämlich genauso formuliert und genauso zum Ausdruck gebracht wie in den Naturkulten der Naturvölker. Da wird also ein Unterschied gesetzt, der nicht wirklich vorhanden ist. In den meisten archaischen Kulturen finden sich Menschenopfer für die Götter, insbesondere auch für den Sonnengott. Während in Eurasien in den letzten Jahrtausenden Menschenopfer immer seltener wurden, hat das indianische Altamerika, Ozeanien und auch Afrika Menschenopferungen weiter kultiviert. Insbesondere die Azteken haben hunderttausende Menschenopfer, vor allem für den Sonnengott in großem Stil, dargebracht. Nach ihrem Mythos entstand die Sonne am Anfang der Zeit aus dem Blut der Götter. Der Mythos lautet so: Nur so viel steht fest, dass es einen Ort Teotihuacan gibt, wo zur Zeit, als es noch dunkle Nacht war, Alle Götter sich versammelten und berieten, wer die Last des Regiments auf den Rücken nehmen solle, wer Sonne sein solle. Und als die Sonne ihren Platz eingenommen hatte, starben sie alle, indem sie die Sonne mit ihrem Blut ernährten. Das ist der Ursprungsmythos. Sie sehen sofort die Parallele zu dem, was in allen alten Religionen abläuft. Und Sie sehen sofort die Verbindung natürlich zu den Menschenopfern der Azteken. Weil dieser Mythos sagt ja, erstens, die Sonne übernimmt das Regiment in der Welt. Und die Sonne kann dieses Regiment aber nur übernehmen, also die Welt mit Energie versorgen, wenn sie an Blut rankommt, an Blutopfer rankommt. Und die anderen Götter wurden geschlachtet und von der Sonne aufgefressen, damit die Sonne funktionieren kann. Und Sie sehen sofort auch wieder die mystische Partizipation von Blut und Sonne. Das Blut hat die Farbe Rot. Die Sonne, wenn man nicht genau hinschaut, auch. Man sieht also eine mystische Partizipation zwischen Sonne und Blut. Wenn man also die Sonne mit Blut ständig versorgt, dann wird sie ewig funktionieren. Es gibt also eine mystische Partizipation zwischen Blut und Mensch einerseits und Sonne andererseits. Und so hat man das auch in der alten Welt gesehen. Man hat gesagt, also vor der Zeit Harveys, vor der Entdeckung des Blutkreislaufs, das Herz steht in einer mystischen Partizipation zur Sonne. Das Blut ist die Energie, die auch in der Sonne steckt. Und deswegen ist der Mensch ein Abbild der Sonne. Ja, Mikrokosmos, Makrokosmos, mystische Partizipation. Deswegen haben die Azteken die Menschen geschlachtet, ihnen das Herz herausgerissen. Und der Priester hat ja, nachdem er das Herz mit dem Obsidianmesser aus dem Körper rausgeschnitten hat, das noch zuckende Herz dem Sonnengott entgegengehalten. Was wurde dann mit dem Herz gemacht? Es wurde in einer Opferschale verbrannt. Was passiert? Der Rauch steigt in den Himmel auf. Und so sorgt so der Rauch dafür, dass das Blut des Geopferten die Sonne mit Energie befördert. Der Kosmos funktioniert nur durch die Menschenopfer. Die Sonne würde implodieren, wenn es keine Menschenopfer mehr geben würde. Wenn die Herzen nicht mehr dem Sonnengott geopfert würden. Da sehen Sie auch wieder das kindliche Denken, nämlich der Glaube, dass der Rauch hier auf Erden die Sonne mit Energie befördern könnte. Was passiert mit den Toten? Die werden hinterher von denen, die sie gefangen haben, in einer Gemüsesuppe gekocht und aufgegessen. Jetzt sind ja die Gefangenen, also die Menschenopfer, nicht einfach nur Opfer, sondern sie übernehmen die Funktion von Göttern. Und zwar schon in ihrer Zeit als Gefangene. Werden sie schon als Götter gesehen. Warum? Weil sie werden schon auf eine Ebene gestellt mit der Sonne oder mit den Göttern, für die sie geopfert werden. Weil das Opfer ist ja schon der Gott. Weil er ja zum Bestandteil des Gottes wird, kann ich ja jetzt schon sagen, er ist schon Gott. Und deswegen haben sie ihn auch, den Gefangenen, auch als einen Gott verstanden und interpretiert. Man sieht, es gibt eine mystische Partizipation von Opfer und Sonne. Es gibt eine mystische Partizipation von Herz, Rauch und Sonne. Und deswegen haben die Azteken das gemacht. Weil der Kosmos würde untergehen, würden diese Opfer der Sonne nicht dargebracht werden. Und diese Menschenopfer gibt es also natürlich in Schwarzafrika oder in der Südsee oder in China oder in Indien oder bei den Indianern bis weit in die Kolonialzeit, teilweise bis ins 19., teilweise bis ins 20. Jahrhundert, teilweise bis heute. Das Menschenopfer ist in Eurasien schwächer geworden. Aber die Phönizier haben natürlich auch noch Menschenopfer gebracht. Auch in der griechisch-römischen Antike gibt es Menschenopfer. Und im Christentum haben wir natürlich auch noch dieses Menschenopfer. Die Opfer übernehmen während ihrer Tötungszeremonie die Rolle jener ersten Götter ein, aus deren Blut und Tod der Kosmos, das Weltalter und die Sonne entstanden sind. Das heißt, der Menschenopferritus reproduziert wieder die Situation, die ich vorhin in dem Ursprungsmythos formuliert habe, als die Götter sich am Ort Teotihuacan versammelten. Man reproduziert diese Ursprungsszene des Kosmos. Die Opfer sind die Sonne in Futuro, sind ein Teil des Sonnengottes. Sind die Götter, die für die Menschen sterben. Genau, die Gefangenen sind die Götter, die für die Menschen sterben. Genauso wie Christus für die Menschen gestorben ist. Wenn die Familien die toten Opfer essen, dann essen sie Fleisch und trinken Blut eines Gottes. In der Gemüsesuppe mit Chili und Paprika und Pfeffer. Sie essen Gott. Das gefangene und getötete Opfer hat magische Fähigkeiten. Es erhält, erschafft und trägt Kosmos und Weltalter. Weltweit sind auch die Tieropfer so zu verstehen, dass das Getötete und Geopferte die Rolle des Gottes einnimmt, der von den Opfernden verzehrt wird. Diese nehmen Blut und Fleisch von Gott in sich auf, ernähren gleichzeitig aber auch die Gottheit, der getötete Gott, das Opfer, dargebracht werden soll. Gott wird also mit Gott gespeist. Menschen und Gott verzehren gemeinsam ein göttliches Wesen. Diese Zusammenhänge sind natürlich nur unter Heranziehung präoperationaler Logik zu erklären. Es handelt sich um mystische Partizipationen. Diese präoperationale Logik liegt nachweisbar den Opferungen in allen archaischen Kulturen zugrunde. Das Neue Testament weicht von der globalen Regel nur insofern ab, könnte man humorvoll sagen, dass es das Abendmahl zeitlich allogisch der Hinrichtung vorangehen lässt und das Menschenfleisch schon substituiert hat, eben dies aber auch schon reflektiert, wie man ja den Äußerungen des Gottessohns vor der Speisung entnehmen kann. Man legt die Speisung vor ihrer Zubereitung, als ob man den Zusammenhang nicht erkennen lassen will und die Natur des Substituts leugnen will, weil das Abendmahl ist ja Gründonnerstag historisch erstmalig institutionalisiert worden. Das ist also am Tag vor Karfreitag. Nicht? Das ist also das Abendmahl vor der Gefangennahme und Hinrichtung. Aber natürlich ist klar, dass das Abendmahl als eine Erinnerungsfeier an das Menschenopfer natürlich so zu verstehen ist, dass man dieses Menschenopfer in jeder Kommunionsfeier wiederholt, reproduziert. Das ist ja logisch. Man möchte es aber hier so ein bisschen verdunkeln. Man sieht, das ist ja ganz interessant, dass eigentlich schon in der Antike, in der griechisch-römischen Antike, diese Dinge versucht hat, in eine mehr symbolische Form zu bringen. Sie nicht mehr so klar erkennen zu lassen, wie sie bei den Azteken ja noch mit Händen zu greifen ist. Und das bringt zum Ausdruck, dass die griechisch-römische Antike vor 2000 Jahren kulturell geistig wahrscheinlich schon höher gestanden hat als die aztekische Kultur. Weil die aztekische Kultur ist nämlich auf dem Stadium noch eines wirklich archaischen Königtums. Und die griechisch-römische Antike ist demgegenüber natürlich kulturell weiterentwickelt. Von daher wage ich zu behaupten, dass die symbolischen Formulierungen, die symbolischen Fassungen in den Mysterienkulten, auch im Christentum, diesen zivilisatorischen Sprung schon zum Ausdruck bringen. Aber wir erkennen natürlich, wenn man die Dinge zu lesen weiß, die archaischen Muster natürlich hier als vollgültig wirksam. Es ist dieselbe Story. Das Ritual der Tötung Gottes, des Gottessohns, des Königs und des Gottkönigs gab es nicht nur in Vorderasien, sondern weltweit. Es gab in vielen alten Kulturen den Brauch, Könige nach einer gewissen Frist im Alter bei Krankheit oder Misserfolgen zu töten. Die Könige galten als magische Garanten der Existenz des Kosmos, die die Regelmäßigkeit von Sonne, Regen, Ernte, Fruchtbarkeit und Kriegsglück gewährleisten. Die göttliche Kraft von Königen kann jedoch nur erhalten werden, wenn die Träger dieser Kraft regelmäßig ausgetauscht werden. Der Tod des Königs ist notwendig, damit das Göttliche in ihm erhalten bleibt. So sterben Könige und Götter nur, um wiedergeboren zu werden. Der König war die magische Garantie für die Stabilität von Kosmos und Leben. Auch heute noch sitzt in Nepal eine Gottkönigin, die viele Tabus einzuhalten hat, von der man glaubt, dass sie die Grundlage von Kosmos und Leben, Fruchtbarkeit und Glück ist. Das heißt, da die Könige ja in einer mystischen Partizipation zu den Göttern stehen, findet man dasselbe Phänomen, das man bei den Göttern findet, nämlich dass sie sterben und wiedergeboren werden, auch bei den Königen. Also die Könige in den alten Gesellschaften wurden geschlachtet, wenn sie Misserfolg hatten. Die chinesischen Kaiser können Sie genau feststellen, also immer wenn es eine kosmische, wenn die Astronomen heute eine kosmische Eruption, Meteoriteneinschlag oder so, im alten China feststellen, dann kann der Historiker gleich sagen, ja, da ist auch eine Dynastie abgeschafft worden. Ja? Also da sieht man das noch, da wurde ein himmlisches Unglück als Hinweis genommen, dass die Dynastie verwirkt hat und weg muss. Nicht? Und dann wurden die meistens oder oft auch gleich geschlachtet. Das ist ein Phänomen, das findet man auch in den Königreichen Afrikas bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass also ein alternder König geschlachtet wird, geopfert wird, getötet wird. Es gab das Ritual, dass man Könige nach einer bestimmten Frist, zum Beispiel alle 5 Jahre, alle 10 Jahre, schlachtet. Und der Gedanke ist der, das Königtum ist ewig. Also müssen die Repräsentanten immer frisch sein. Und die Repräsentanten müssen Beweise dafür liefern, dass sie noch potent sind und magische Kraft haben. Wenn es also ein Unglück gibt, ein verlorener Krieg oder ein Meteoriteneinschlag oder eine Dürre, ist der Beweis erbracht, dass die Himmelsgötter dem König nicht mehr die Gnade erweisen. Also muss er weg. Ja, das ist also ein Ritual, findet man weltweit bei den alten Kulturen, der König als Statthalter Gottes unterliegt den selben Gesetzmäßigkeiten von Leben und Sterben wie die Götter auch. Deutlich kann man diesen Glauben auch bei den australischen Ureinwohnern feststellen, der ältesten Religion der Welt, wie es immer wieder heißt. Diese feiern alljährlich zu Beginn der Regen. Ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 15:15. Ich glaube, wir schließen an dieser Stelle und müssen in der nächsten Woche aber nochmal auf das Phänomen Religion eingehen. Ich habe das jetzt hier nicht ganz abschließen können. Schließen wir an dieser Stelle. Bis zur nächsten Woche.